Willkommen im Jetzt. Du bist angekommen. Jetzt bist du hier. Schön, dass du da bist. Hier ist ein Ort und du hast deinen Platz gefunden. Wir haben Zeit. Wir haben gestern etwas anderes erlebt, als es morgen sein wird. Aber jetzt, heute sind wir hier. Jetzt bist du hier. Leben heißt ja, unterwegs zu sein. Du kommst woher und gehst wohin. Und du kommst an Orte. Am Sonntag einen Gottesdienst zu besuchen, heißt, an einem Ort zu sein. Äußerlich, wie hier in der Baptistenkapelle in Wehna, da sind wir nun mal angekommen, aber auch innerlich. Wir kehren für eine gute Stunde ein. Wir machen Rast auf unserem Lebensweg. Wir halten inne und kommen zur Besinnung. Jedenfalls ist die Möglichkeit dafür gegeben. Wo kommst du her? Eine Woche liegt hinter dir. Du bist Menschen begegnet, musstest dich mit Situationen auseinandersetzen. Du bist auch dir selbst begegnet. Und das ist natürlich jetzt alles sehr allgemein formuliert, aber wie sollte es denn auch anders sein? Denn jeder Lebensweg ist unverwechselbar und dein Lebensweg ist dein eigener und du kennst ihn viel besser, als ich das beschreiben könnte. So wie du lebt keine sonst und kein anderer auf dieser Welt. Wie war das also bei dir in der vergangenen Woche, in der vorigen Woche? Was klingt in dir noch nach? Ist es Freude oder Stress, der nicht abklingen will? Oder die Langeweile, die dich geprägt hat und immer noch nachwirkt? Oder bist du unruhig? Unruhig wegen der Dinge, die waren. Oder auch wegen der Dinge, die noch kommen sollen, die dich erwarten. Das wäre ja die andere Frage. Wo gehst du denn eigentlich hin? Am Sonntag beginnt nach biblischem Verständnis eine neue Woche. Es ist der Tag der Auferstehung. Wenn du gleich aufstehst und den Gottesdienst verlassen wirst, wo gehst du dann hin? Wo geht die Reise hin, deine Lebensreise? Weißt du es schon? Wir sind ja gut organisiert, Termine sind gemacht, Herausforderungen sind umrissen, Probleme sind markiert. Vielleicht brauchst du diesen Gottesdienst gar nicht mehr. Vielleicht ist doch schon eigentlich alles klar, wie dein Leben so laufen wird, wie es aktuell ist und wie es weitergehen wird, hast du eigentlich auch ganz gut im Plan. Und vielleicht hast du es auch schon halb aufgegeben, dass so ein Gottesdienst eine besondere Bedeutung haben könnte. Das Leben ist doch so kompliziert. Was sollte da so ein Gottesdienst schon groß ausrichten? Klare Hinweise sind doch eigentlich kaum zu erwarten. Vielleicht bist du aber auch durstig. Durstig und du suchst nach einer Erfrischung auf deinem Lebensweg. Neue Kraft, irgendwie Belebung. Jedenfalls, du bist hier und du machst Rast auf deinem Lebensweg. Noch einmal willkommen. Ich lese den Predigtext aus Genesis 28, ab Vers 10, der Predigtext, der in vielen Kirchen und Gemeinden heute Thema ist. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte. Da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihn träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Dieser Jakob ist also auch unterwegs und er macht auch Rast, so wie wir heute mit unserem Gottesdienst. Allerdings feiert er keinen Gottesdienst, wenigstens nicht am Anfang der Geschichte. Er kommt einfach an einem Ort an, irgendwo im Nirgendwo, und macht Pause auf seiner Reise. Es war nicht Sonntagmorgen, zumindest wissen wir das nicht. Es war ein x-beliebiger Abend. Die Sonne war schon untergegangen. Um sich etwas vorstellen zu können, in welcher Stimmung Jakob da unter freiem Sternenhimmel einschläft, muss man sich drei Geschichten etwas vor Augen führen. Und ich lade euch ein, das mal kurz zu tun. Nicht lang, keine Angst. Da war einmal die Sache mit Esau, seinem älteren Zwillingsbruder. Der kam eines Tages so müde und erschlagen nach Hause, dass Jakob sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht, dass er Jakob sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkaufte. Andersherum könnte man auch sagen, Jakob hat die Müdigkeit seines Bruders schamlos ausgenutzt und eigenes Kapital daraus geschlagen. Er hat sich das Erstgeburtsrecht einfach genommen, an sich gerissen. Hellwach war er zwar, aber auch genauso herzlos. Die andere Geschichte läuft vergleichbar. Isaak, der Vater von Esau und Jakob, war schon alt und fast blind und er spürte schon, dass er bald sterben würde. Die meisten von uns kennen diese Geschichte, ja, aber ich erzähle sie euch nochmal kurz. Da wollte er seinen erstgeborenen Sohn Esau segnen. Und so wünschte sich Isaak von Esau ein Wildgericht zur Stärkung. Esau war nämlich ein Jäger. Und dann wollte Isaak ihn segnen. Esau zog also los und wollte ein Wild schießen wahrscheinlich, um dann das Gericht zuzubereiten. Aber Rebekka, Isaaks Frau, hatte das mitgehört und hatte gehört, was also Vater und Sohn besprochen hatten. Und sie hatte Jakob lieber als Esau. Kam zu folgendem Plan: Rebekka wollte Jakob ein Essen für ihren Mann zubereiten und Jakob sollte sich als Esau verkleiden und so den Segen bekommen, der eigentlich Esau zugestanden hätte. Gemacht, getan, Jakob bekam den Segen, Feuchtigkeit vom Himmel, Fett von der Erde, Korn und Wein sollten seinen Wohlstand sichern, er sollte über Völker und seine Brüder herrschen, wer Jakob verflucht, sollte verflucht sein und wer ihn segnet, sollte gesegnet sein. So ein Segen war damals viel wert. Heute können wir nicht mehr ganz so viel damit anfangen. Es war damals aber die Grundlage für ein gelingendes und erfolgreiches Leben. So etwas wollen wir ja eigentlich auch. Natürlich können wir mit Segen etwas anfangen, aber nicht in der Art und Weise, wie wir es damals mitbekommen haben. So etwas wollen wir auch, dass unser Leben gelingt. Jetzt kam also Esau mit seinem Wildgericht, aber er kam zu spät. Bekam zwar auch noch einen Segen ab, der war aber viel schwächer als das, was Jakob zu hören bekam, was über ihm ausgesprochen wurde und was ihn nun prägen sollte. Und Esau kochte vor Wut, so sehr, dass er seinen gewieften Zwillingsbruder umbringen wollte. Damit sind wir bei der dritten kleinen Geschichte. Rebekka, die Mutter von Esau und Jakob, bekam die Mordpläne ihres älteren Sohnes mit und dann riet sie Jakob, in ihre Heimat zu fliehen, also in ihre, Rebekkas Heimat zu fliehen. Aber Rebekka verpackte diese Idee und ging zu Isaak, zu ihrem Mann. Die Familie lebte damals mit Migrationshintergrund, also in einem fremden Land. Rebekka sagte nun ihrem Mann, dass sie nicht mehr weiter leben wolle, wenn Jakob eine Frau aus diesem fremden Land heiraten sollte. So rief Isaak nun Jakob zu sich und segnete ihn und schickte ihn auf die Reise nach Beersheba, wo sie aktuell lebten, von Beersheba aus in die Heimat seiner Mutter nach Haran. Also das ist die Ausgangslage für unsere schöne Geschichte von der Himmelsleiter, auf der die Engel Gottes auf- und absteigen und Gott dem Menschen so nahe kommt. Eine Geschichte von Ausnutzung und Hinterlist und abgekaterten Spielen. So, soweit erstmal. Jakob war jetzt also unterwegs, ziemlich flüchtig und doch gesegnet. Weg vom ihm bekannten Beersheba, von dem Ort, an dem er wohnte, in Kanaan und auf dem Weg nach Haran im weit entfernten Mesopotamien. Also er ist auf dem Weg vom heutigen Israel ins türkisch-syrische Grenzgebiet heute. Weiter, weiter Weg. Was er am Ende dieses Weges wohl erwarten würde, das wusste er nicht. Das war eine Frage. Die andere Frage war aber noch viel bewegender. Wie würde sich sein Lebensweg denn eigentlich gestalten auf der Flucht? Mit einem erschlichenen Segen und mit einem angestachelten Bruder im Nacken. So ging die Sonne unter, irgendwo im Nirgendwo. Vielleicht ein äußeres Bild für seine innere Lage. Irgendwie unbestimmt, schutzbedürftig. Und so legt er sich hin. Unter offenem Himmel. Unter offenem Himmel. Jakob war müde. Er legte sich schlafen. Unter offenem Himmel zu schlafen, war für ihn sehr wahrscheinlich nicht die Erfahrung von großer Freiheit. Das wäre vielleicht für uns so, wenn wir vielleicht so outdoor-mäßig unterwegs sind und das toll finden, unter freiem Sternenzelt zu schlafen. Aber für Jakob war das anders. Für Jakob war es nicht die Erfahrung der schönen Schöpfung, die er machte. Es war gefährlich für ihn, auf freier Wildbahn einfach zu nächtigen. Da konnten wilde Tiere sein, da könnten auch marodierende Banden umherschweifen. Und dann gab es ja noch diesen ausgetricksten Bruder, der ihm an die Gurgel wollte. Das war besorgniserregend und beengend und nicht befreiend. Jakob nimmt sich einen Stein. Wahrscheinlich hat er nicht seinen Kopf darauf gelegt, das ist kein Kopfkissen gewesen, das wäre ein ziemlich hartes Kopfkissen gewesen. Wahrscheinlich hat er den Stein genommen, hinter seinen Kopf gelegt und so einen kleinen Schutz sich erarbeitet. Da draußen, wo es nicht viel Schutz gab, war das eine kleine Hilfe. Da liegt er also unter offenem Himmel. Und dass er da aber unter offenem Himmel liegt, sollte eine tiefere Bedeutung bekommen, denn ihm tat sich wirklich der Himmel auf. Was soll das heißen? Was soll damit gemeint sein, dass sich der Himmel öffnet? Gucken wir mal genauer hin. Jakob schläft also ein und beginnt zu träumen. Im Traum sieht er eine Leiter oder eine große Treppe. Durch diese Treppe oder die große Leiter sind Himmel und Erde miteinander verbunden. Und diese Verbindung wird dadurch lebendig, dass da Wesen auf- und absteigen. Das kann man jetzt so hinnehmen als Bild. Man kann es aber auch auf sich wirken lassen. Dann merkt man, diese Erde ist nicht verlassen. Es gibt da eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Eine Wirklichkeit, die sich miteinander verbindet oder zwei Wirklichkeiten, die sich miteinander verbinden und zu einer Wirklichkeit werden. Die eine Wirklichkeit ist anders als die andere, aber sie sind in Verbindung miteinander und diese Verbindung ist nicht kalt und leblos, sie ist belebt. Da geht es hinauf und herab, hinüber und herüber. Es gibt da diese Wesen, Engel nennen wir sie, Boten Gottes, die auf- und absteigen. Engel sind Boten, Botschaften gehen also von der einen in die andere Wirklichkeit. Die Wirklichkeiten sind zwar verschieden, aber sie sind nicht getrennt. Ein starkes Bild und es wird noch stärker. Gott selbst kommt ins Spiel. Und an der Stelle könnte die Sache jetzt eigentlich ungemütlich werden. Was träumt denn da wohl jemand, der oder die auf Kosten anderer und auf den eigenen Vorteil bedacht lebt und deswegen angefeindet wird und auf der Flucht im Grunde ist. Wenn es stimmt, dass wir in Träumen Dinge verarbeiten, die uns bewusst oder unbewusst beschäftigen, was sollte dieser Jakob mit seiner Vergangenheit denn wohl träumen? Und wenn ihm Gott in diesem Traum erscheint, wie wollte er ihm da wohl begegnen, dieser Gott? Da könnte man sich jetzt einiges vorstellen. Man kann aber auch einfach weiterlesen. Und wenn man da liest, dann klingt es irgendwie biblisch. Gott stellt sich vor. Gott verspricht Gutes. Er sagt Jakob zu, mit ihm auf seiner Lebensreise unterwegs zu sein. Ähnliches hatte übrigens auch schon Jakobs Großvater Abraham gehört und sein Vater Isaak genauso. Und das tat jetzt gut. Dem Jakob tat das gut, weil er merkt, dieser Gott ist ein bekannter Gott, er ist ein vertrauter Gott. Es ist der gleiche Gott, mit dem auch seine Vorfahren unterwegs waren. Er hatte schon eine Geschichte mit ihm. Auf diesen Gott ist Verlass. Er steht zu dem, was er sagt. Landbesitz, große Nachkommenschaft. Und über diese Nachkommenschaft ein sich über alle Völker ausbreitender Segen. Das waren so die Eckpfeiler, mit denen auch sein Großvater Abraham unterwegs war und sein Vater Isaak genauso. Und da wird Jakob jetzt mit hineingenommen. Das ist groß. Und umso größer, als dass Jakob ja diese besondere Vergangenheit hatte. Aber das, was Gott dem Jakob zu sagen hat, ist nicht nur groß, es ist auch nah. Gott wird persönlich. Jakob ist für ihn nicht nur die Nummer 3 in der Abfolge der Stammväter Israels. Jakob ist ja auch der Mann auf der Flucht. Gott weiß wohl, wie es um diesen jungen Mann steht. Er ist mehr oder weniger schutzlos. Dieser Gewaltmarsch über hunderte von Kilometern würde nicht ohne Gefahren bleiben. Da spricht Gott ihm Schutz zu. Schutz und die Aussicht, dass Jakob wieder zurückkommen kann und zurückkommen wird. Und selbst das ist noch nicht alles. Noch größer und noch näher als das, was Gott sagt, ist ja das, was er nicht sagt. Gott konfrontiert Jakob nämlich nicht mit dem, was er da in seiner jüngsten Vergangenheit erlebt hat, was er da gemacht hat, was er auch verbockt hat. Mit seinem Getrickse, mit seiner Herzlosigkeit, mit seinem Betrug. Was Gott tut ist, er begegnet Jakob. Er begegnet ihm und er setzt ihn auf den Weg. Er macht ihn für die Zukunft klar. Kein Wort von dem, was war, aber starke Worte von dem, was kommen wird. Das ist überraschend. Damit hätte Jakob nicht gerechnet. Und wenn wir die Bibel nicht so gut kennen würden, hätten wir damit auch nicht gerechnet. Natürlich wird sich auf dem Weg manches klären müssen. Auch das Verhältnis zu seinem Bruder wird nicht so bleiben können, wie es ist. Auch da wird sich etwas tun, ja. Aber an dieser Stelle ist es gar nicht Thema. Da mitten irgendwo im Nirgendwo, nachts unter offenem Himmel, geht es um etwas ganz anderes. Es geht um Gott und Jakob. Um Jakob und Gott. Es geht darum, dass Gott sich Jakob zuwendet und Jakob diese Zuwendung auch zulässt. Es geht darum, dass da etwas geht, wenn beide zusammengehen. Da wacht Jakob auf. Und er merkt, ich bin gar nicht irgendwo im Nirgendwo. Ich bin an der Schnittstelle zwischen Himmel und Erde. Ich bin da, wo sich die himmlische Welt mit der irdischen verbindet. Wo sich das Menschliche mit dem Göttlichen verbindet. Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und das verändert alles. Der Stein, den Jakob sich an seinen Kopf gelegt hatte, wird zum gesalbten Steinmal, zu einem Heiligtum. Und der Ort, erst jetzt erfahren wir, dass er einen Namen hatte, wie Wener einen Namen hat oder Leer oder Emden, so hieß dieser Ort Luz. Da draußen auf dem Weg ist er an diesen Ort gekommen. Aber jetzt bekommt dieser Ort einen neuen Namen. Nicht Emden oder Lea oder Wena oder Luz, sondern Bethel, Haus Gottes heißt das. So sollte dieser Ort ab jetzt heißen und er würde für Israel noch eine ganz große Bedeutung bekommen. Manchmal, wenn wir so auf unserer Lebensreise unterwegs sind, kommen wir auch irgendwo vorbei. Wir begegnen Menschen. Wir machen uns so unsere Gedanken. Wir gehen durch die Weltgeschichte. Wir beschäftigen uns mit uns selbst. Vielleicht auch mit Gott. Manchmal. Manchmal sind wir da nur in Luz. Wir sind zwar da, aber es ist irgendwie bedeutungslos, normal, nicht besonders. Wir gehen durchs Leben innerlich und äußerlich. Manches ist dabei nicht so richtig greifbar, ähnlich wie bei Jakob, der so vieles in sich trug und jetzt erstmal unterwegs ist, ohne zu wissen, wie die Sache für ihn eigentlich ausgehen würde. Und er kommt an diesen Ort, von dem wir erst am Ende der Geschichte erfahren, dass er einen Namen hatte, Luz eben. Für Jakob ist es eigentlich nur irgendeine Stätte, ein Ort, ein Platz. Dass diese Stätte eine besondere Bedeutung bekommen könnte, hatte er nicht geahnt. Jedenfalls lesen wir nichts davon. Und manchmal ist das Leben eben auch nicht so besonders. Es kann nicht immer nur groß sein. Aber jede x-beliebige Stätte und jeder gewöhnliche Stein kann sich auf einmal mit etwas verbinden. Und dann wird es bedeutsam. Auch als Christinnen und Christen laufen wir nicht von einer Gottesoffenbarung zur nächsten. Selbst Gottesdienste können nicht immer geistliche Höhepunkte sein. Aber, und das ist jetzt entscheidend, wir leben. Wir leben. Und noch etwas ist gut zu wissen, Gott lebt auch. Und drittens gibt es da eine Verbindung. Jakob sieht diese Verbindung im Traum wie eine Leiter oder eine Treppe. Es gibt diese Öffnung im Himmel. Der Himmel ist keine abgeschlossene Sache, sondern ist ein geöffneter Raum. Wir kommen woher und gehen wohin. Und dazwischen leben wir immer im Jetzt. Jetzt auch gerade wieder. Hast du es gemerkt? Und so, wie du jetzt lebst, lebt Gott auch jetzt. Und der Himmel ist offen. Das geöffnete Tor des Himmels steht für dich auch offen. Und das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Immer wieder gibt es in der Bibel solche Geschichten, in denen Menschen mitten in ihrem Leben unerwartet auf Gott treffen. Mose sieht auf einmal einen Baum und der scheint ihm zu brennen, aber er verbrennt nicht. Und an diesem Ort lernt er Gott kennen. Petrus sieht ein Tuch mit unreinen Tieren, die er essen soll. Ein seltsames Bild. Und er lernt daraus, dass auch Heiden zu Gott gehören können. Paulus erscheint nachts ein Mann, der ihm den Weg nach Europa weist, um dort von Christus zu erzählen. Und so beginnt das Christentum in Europa Fuß zu fassen. Das sind nur drei Beispiele von vielen aus der Bibel. Und man könnte jetzt ganz viele Beispiele von Menschen nehmen, die so etwas erlebt haben. Und auf einmal gemerkt haben, es geht einen Schritt weiter in meinem Leben. Nicht, weil ich mir das ausgedacht habe, sondern weil Gott mir etwas zeigt. Wie bist du unterwegs? Natürlich gibt es solche Loose-Zeiten, Zeiten, die eher steinig sind als heilig. Und natürlich wird nicht immer solch ein Loose zu einem Betel, zum Haus Gottes und zur Pforte des Himmels. Es wird hier auch nicht erzählt, dass Jakob immer wieder solche Erlebnisse gehabt hätte. Aber dieses eine Erlebnis wird erzählt und das hat er gehabt. Und an ihm änderte sich sehr viel, eigentlich alles für ihn. Seine Sicht änderte sich. Da, wo er vorher nur einen unbedeutenden steinigen Ort gesehen hatte, entdeckte er nun völlig überraschend das Haus Gottes, die Pforte des Himmels. Und der Stein, dieser x-beliebige Stein, den er genommen hatte, um besser schlafen zu können, wird zu einem gesalbten Denkmal und so wird aus einem unbedeutenden Schlafplatz der heilige Ort Bethel. Das ist die Möglichkeit, die wir unter dem geöffneten Himmel immer haben, dass Gott uns überraschen könnte und dass wir merken, ich bin berührt, ich bin angesprochen, ich bin getroffen von dieser Gegenwart Gottes in meinem Leben. Vielleicht ist es der Tag deiner Bekehrung gewesen oder der Tag deiner Taufe. Vielleicht kommen diese Tage auch noch. Vielleicht ist es ein besonderes Erlebnis auf deiner Lebensreise gewesen, das dir Klarheit geschafft hat. Ein Gespräch, ein Eindruck in der Natur oder an einem bestimmten Ort. Vielleicht eine Heilung. Vielleicht auch ein Gottesdienst wie dieser heute. Solche Begegnungen prägen und lassen uns verändert weiterleben. Wir bleiben unterwegs, voller Hoffnung, dass Gott mit uns ist und dass er uns zu guten Zielen führt. Und letztlich führt er uns nach Hause. Er bringt uns nach Hause, zu ihm, immer mal wieder, auf unserer Lebensreise und einmal ganz und gar. Amen.